Guten Tag, ich möchte alle herzlich begrüßen zur Bibelklasse, auch heute. Leider nicht in Singen, Deutschland, sondern hier in Hunzenschwil in der Schweiz. Und darum auch mit einem kleineren Publikum als wie gewohnt. Aber es ist so, dass die Vorschriften der Behörden in Singen zu einengend sind, um das dort durchführen zu können. Und so sind wir dankbar, dass wir hier eine Alternative haben. Und darum möchte ich nicht nur alle, die hier sind, herzlich begrüßen, sondern auch alle, die über den Livestream jetzt zugeschaltet sind. Wir kommen heute zu Matthäus 12, ab Vers 36. Und ich möchte bitten, dass uns hier jemand vorliest. Matthäus 12, 36 bis und mit Vers 50. Bitte, Sven.
Ich sage euch aber, dass von jedem unnützen Worte, das irgend die Menschen reden werden, sie von demselben Rechenschaft geben werden am Tage des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Dann antwortete ihm etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn gleich wie Jonas 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauche des großen Fisches war, also wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte in dem Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas. Und siehe, mehr als Jonas ist hier. Eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören, und siehe, mehr als Salomon ist hier. Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Örter, Ruhe suchend und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin, und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, böser als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen da selbst. Und das letzte jenes Menschen wird ärger als das erste. Also wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Als er aber noch zu den Volksmengen redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und suchten ihn zu sprechen. Und er sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich zu sprechen. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder, denn wer irgend den Willen meines Vaters tun wird, der in den Himmeln ist, derselbe ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.
Vielen Dank. Wir haben letztes Mal ausführlich gesehen, was die Lästerung des Geistes bedeutet, nach Matthäus 12. Es geht hier um das besondere messianische Wunderzeichen. Vers 22, der Herr Jesus hatte einen Besessenen, der blind und stumm war, geheilt. Und wir haben gesehen, dass das im Judentum klar war, einen Besessenen, der von einem stummen Dämon bewohnt wird, den kann niemand heilen. Der kann nicht ausgetrieben werden. Das kann nur der Messias. Und nun, der Herr Jesus hat genau dieses Zeichen getan, aber die Führerschaft, die da mit dabei war, anstatt anzuerkennen, dann muss dieser Mann aus Nazareth der Messias sein, die sagten, in Vers 24, die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebul, den Fürsten der Dämonen. Also, wieder besseres Wissen. Es war für sie klar, das muss der Messias sein. Sagen sie, nein, die Kraft, die hier durch diesen Mann gewirkt hat, ist die Kraft des Teufels. Und der Heilige Geist, der ihnen die Augen geöffnet hat über die Person des Herrn Jesus, er ist der Messias, Diesen Geist haben sie gelästert und damit den Erlöser ganz bewusst und definitiv verworfen. Und dann haben wir letztes Mal gesehen, darum sagt der Herr Jesus, diese Sünde kann nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Das bedeutet, jemand, der Jesus Christus definitiv ablehnt und ihn nicht will, für den gibt es keinen anderen Weg zur Vergebung. Und darum heißt es, dass diese Sünde unvergebbar ist. Also die unvergebbare Sünde ist die definitive Verwerfung des Herrn Jesus. Diese Menschen, auf die es zutrifft, die wollen Jesus Christus nicht und bereuen das auch gar nicht und würden auch gar nicht zurückkommen. Für alle, die zu dem Herrn Jesus kommen, gilt Johannes 6, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und nun sehen wir also, die haben mit dieser Lästerung ganz klar den Messias verworfen. Die Volksmenge hatte natürlich reagiert in Vers 23 und alle, die Volksmengen, erstaunten und sprachen, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Sohn Davids, hebräisch Ben David, ist ein anderer Ausdruck für den Messias. Also für die Volksmenge war das klar. Also dieses messianische Zeichen würde bedeuten, dieser Mann, der das getan hat, ist der Messias. Und trotzdem, diese Pharisäer hier, übrigens nicht alle Pharisäer, aber diese Pharisäer hier, die haben den Herrn ganz bewusst abgelehnt. Und darum spricht der Jesus in den folgenden Versen eben über das kommende Gericht. Das bleibt, wenn ein Mensch keine Vergebung in Anspruch nimmt. Und das führt uns nun jetzt zu Vers 36. Ich sage euch aber, von jedem unnützen Wort, das die Menschen reden werden, werden sie Rechenschaft geben am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verurteilt werden. Der Jesus wird jetzt hier allgemeiner. Er spricht über unnütze Worte. Vorhin ging es um Lästerungen des Geistes. Vers 31. Aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Eine Lästerung ist nicht einfach ein unnützes Wort. Aber die Lästerung des Geistes wird ein Thema sein, des letzten Gerichtes, aber auch überhaupt unnütze Worte. Also hier wird es ganz allgemein. Und hier wird klar, dass wir Menschen also verantwortlich gemacht werden für das, was wir reden. Wir können nicht einfach drauf los schwatzen. Und darum können wir aufschlagen in Prediger. Bekommen wir von König Salomo einen ganz wichtigen Rat. Liest du, Sven, Prediger 5, Vers 1.
Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehst. Und nahen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Schlachtopfer geben. Denn sie haben keine Erkenntnis, sodass sie Böses tun.
Ja, und dann noch Vers, bei dir ist wahrscheinlich eine andere Verszählung. Moment. Ja, du musst ein bisschen weiter lesen. Das ist bei mir Kapitel 5, 1. Es gibt in verschiedenen Bibelausgaben unterschiedliche Zählungen, aber es steht genau das Gleiche drin. Ja, noch weiter, sei nicht vorschnell.
Sei nicht vorschnell mit deinem Munde und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum seien deiner Worte wenige.
Ja, also hier werden wir zu Bedachtheit beim Reden aufgerufen. Nicht vorschnell irgendetwas sagen. Und ganz grundsätzlich, darum seien deine Worte wenige. Und zwar, weil wir in den Sprüchen lernen, bei der Menge der Worte fehlt Übertretung nicht. Schlagen wir dazu auf, Sprüche 10, Vers 19. Liest du auch den ganzen Vers noch vor?
Bei der Menge der Worte fehlt Übertretung nicht. Wer aber seine Lippen zurückhält, ist's einsichtsvoll.
Ja, also das Risiko wird größer, dass wir uns versündigen, je mehr wir reden oder schwatzen. Und Weisheit drückt sich also darin aus, dass man eben sparsam ist mit dem, was man sagt. Und damit wird gekennzeichnet, der Weise macht nicht viele Worte. Und die Bibel ist genau das Vorbild. Wenn wir bedenken, wie sparsam die Bibel spricht, denken wir zum Beispiel an die Liebesgeschichte zwischen, einfach ein herausgegriffenes Beispiel, an die Liebesgeschichte von Isaak und Rebekka, 1. Mose 24. Menschen heute, die würden einen ganzen Roman schreiben darüber. Ein Kapitel. Aber alles, was dort gesagt wird, und auch die ganz feinen, kurzen Bemerkungen, die sind alle von Riesengewicht. Oder denken wir an die Opferung Isaaks in 1. Mose 22. Das sind 19 Verse. Auch da, Schreiber heute, die würden ein dickes Buch mit 700 Seiten darüber schreiben. Die Bibel ist so knapp. Und die Erzählungen sind typischerweise vergleichbar mit Strichzeichnungen. So mit Tuschfeder. Andeutungen, manches wird weggelassen. Aber das ganz Wesentliche, das wird gesagt. Und das ist eigentlich das Beispiel eben, wie der Weise nicht zu viele Worte macht. Aber das, was er sagt, das hat Bedeutung, das macht Sinn. Und nun werden wir also hier grundsätzlich eben gewarnt, sogar über unnütze Worte müssen wir einmal Rechenschaft ablegen vor Gott. Und wo steht im Neuen Testament, dass wir auch über gewisse fehlgeleitete Ausdrücke Rechenschaft ablegen müssen? Kommt da jemand gerade in den Sinn, wo das steht? Ja, Jakobus ganz grundsätzlich, sehr gut. Ein ganzes Kapitel über den Gebrauch der Zunge, sehr gut. Und jetzt, was ich meine, wo wirklich einzelne Ausdrücke erwähnt werden, die man vermeiden muss, Epheser 5. Und zwar lesen wir da die Verse 3 bis 5.
Hurerei aber und alle Unreinigkeit oder Habsucht werde nicht einmal unter euch genannt, gleich wie es Heiligen geziemt. Auch Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzelei, welche sich nicht geziemen, sondern vielmehr Danksagung. Denn dieses wisset und erkennet ihr, dass kein Hurer oder Unreiner oder Habsüchtiger, welcher ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat in dem Reiche Christi und Gottes.
Ja, also ganz klar, Anweisung, das Wort Hurerei, Unreinheit, Habsucht, werde nicht mal genannt. Nun könnte jemand sagen, aber der Apostel Paulus in 1. Korinther 5 zum Beispiel, oder wenn er über die Werke des Fleisches spricht in Galater 5, benutzt er ja sehr wohl solche Ausdrücke. Wie kann er dann sagen, das werde nicht einmal unter euch genannt? Wer hat eine Erklärung dafür? Wie bringt man das zusammen? Hier mit diesem Verbot. Und dann sehen wir aber an gewissen Stellen der Bibel spricht sie ganz ausdrücklich über diese Dinge. Übrigens auch hier. In der Stelle selber. Da erwähnt er ja gerade die Wörter. Wie muss man das erklären?
Es ist gegen die Tat.
Nein, er sagt wirklich, es geht nicht einfach um die Tat, sondern er sagt, Hurerei aber und alle Unreinheit oder Habsucht werde nicht einmal unter euch genannt. Eben, sehr gut. Man soll nicht einfach so darüber sprechen, wie wenn das ein Unterhaltungsthema wäre. Aber dort, wo es nötig war, musste der Apostel Paulus die Dinge beim Namen nennen. Natürlich in 1. Korinther 5, wo es dann geht um einen schweren Fall von Unzucht, der zum Gemeindeausschluss führte. Da muss er die Dinge nennen, aber das war nicht als Unterhaltung. Also, es ist ein großer Unterschied, ob eben unrechte Dinge, ob die einen Unterhaltungswert haben oder ob wir aus Not der Umstände darüber sprechen müssen. Und das müssen wir sehr wohl. Mit Klarheit, so wie das Wort Gottes das selber macht. Das Wort selber ist wieder das Vorbild, aber kein Unterhaltungswert. Und da kann man nur schon mal darüber nachdenken, welche Filme man schon, sagen wir, in den vergangenen 5 Jahren angeschaut hat. Und wie oft gerade diese Ausdrücke dort nicht nur genannt werden, sondern das ist Unterhaltungswert. Das geht ja noch weiter. Und der Apostel Paulus macht klar, das geht überhaupt nicht. Gleich wie es Heiligen geziemt. Und auch eben dummes Geschwätz, was er da nennt, Schändlichkeit, albernes Geschwätz und Witzelei. Das Wort Witzelei hat übrigens auch den Nebenklang, dass das wird zum Beispiel gebraucht, wenn irgendwelche anzügliche Bemerkungen drin sind. Ja, es geht nicht um das Scherzen und es lustig haben miteinander auf eine natürliche, schöne Art. Das ist nicht gemeint. Aber alles, was irgendwie eben in eine falsche Richtung ziehen will, das wird ganz klar hier verurteilt. Ja, und darüber müssen wir Rechenschaft ablegen am letzten Tag. Und wenn wir nachdenken über Matthäus 12, 36, kann man auch sich Gedanken machen über das Thema, das heute ja so überall verbreitet ist. Wie steht das mit Zungenreden? Es gibt ganz viele Christen weltweit, die sagen, ich kann Zungen reden. Und man fragt zurück, ja, verstehst du, was du sagst? Nein. Aber es dient mir zur Auferbauung. Ja, aber da hast du ja gar keine Kontrolle darüber, was du sagst. Ja, der Heilige Geist gibt mir sicher nicht etwas ein, was ich nicht sagen soll. Ja, aber du hast keine Kontrolle. Und genau das ist das Problem. Gott lässt uns niemals irgendetwas sagen, wofür wir gar keine Verantwortung tragen können. Und das macht ihm klar, dieses heutige verbreitete Zungenreden weltweit, wo der Redende gar nicht weiß, was die Laute, die er ausspricht, bedeuten, dass das nicht das Gleiche ist wie das Sprachenreden in der Bibel. In Apostelgeschichte 2, an Pfingsten, da haben die Jünger in allen möglichen Sprachen geredet, aber das wurde klar verstanden von den Menschen, die da waren, die diese Fremdsprachen kannten. Fremdsprachen aus Asien, aus Afrika und aus Europa. Es wird ja namentlich genau genannt, Sprachen aus welchen Regionen. Das heißt also, die konnten wirkliche Sprachen sprechen, die Zuhörer, die diese Sprachen als Kind gelernt hatten, verstehen konnten. Und wenn man heute Zungenredner fragt, ja, kannst du auf der Straße zum Beispiel Araber evangelisieren, in ihrem Dialekt, sagen wir libanesisch-palästinensischen Dialekt oder ägyptischer Dialekt, die sind sehr ähnlich, aber dann marokkanischer Dialekt, der ist ganz anders, also die aus dem Libanon, die verstehen das Arabisch aus Marokko überhaupt nicht. Ja, kannst du dich... Und dann kommt die große Verlegenheit, üblicherweise. Und dann ist aber noch etwas, der Sprechende selber muss es ja verstehen, denn in 1. Korinther 14 wird gesagt, dass der, welcher für sich in Sprachen redet, erbaut sich selbst. Gut, das würde jeder dann sagen, ja, natürlich, das ist bei mir so, ich werde erbaut. Aber gerade in 1. Korinther 14 wird ja gesagt, wenn jemand in einer Fremdsprache spricht und die Zuhörer verstehen das nicht, dann werden sie nicht erbaut. Aber wenn es übersetzt wird, dann werden sie erbaut. Und daraus folgt, Erbauung ist Verständnis von dem, was gesagt wird. Das ist nicht einfach ein übernatürliches Phänomen, erbaut. Das ist nicht gemeint, sonst würden ja alle erbaut werden, wenn man da ein übernatürliches Sprachenphänomen erlebt. Aber das erbaut nicht, der Inhalt erbaut. Also ist klar, wenn es heißt, ganz als Grundsatz, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst, dass er selber ganz genau weiß, was er sagt. Und eben darum auch Rechenschaft ablegen kann über das, was er sagt. Sprachenreden ist also die Gabe Gottes in der Bibel, dass ein Mensch eine Fremdsprache sprechen kann, perfekt, ohne sie gelernt zu haben. Und das erste Mal finden wir dieses Phänomen in 1. Mose 2, als Gott Adam erschaffen hatte. Am Tag seiner Erschaffung war er fähig zu sprechen und auch Gott zu verstehen, der zu ihm geredet hatte. Das ist genau das. Also Gott hat das Broca- und Wernicke-Zentrum, das alles wieder verknüpft ist mit anderen Gebieten im Gehirn, programmiert. Das war da und Adam konnte mit eigenem Willen darüber verfügen. Und dasselbe ist dann später wieder geschehen. Wo? In der Heilsgeschichte?
Bei Eva.
Wie?
Bei Eva.
Bei Eva, natürlich, also am gleichen Tag, Adam und Eva, genau. Und später beim Turmbau von Babel. Da hat Gott auch den verschiedenen Stämmen in Babel neue Sprachen eingegeben. Allerdings dort war es so, dass dann das alte System wurde von der Festplatte gelöscht. Also die alte Sprache konnten sie nicht mehr. Nur noch die neue. Aber alles war drin. Grammatik, Vokabular, alles. Und die konnten die Sprache sprechen. Und so konnten sie nicht mehr miteinander kommunizieren, weil die ursprüngliche Sprache gelöscht war. An Pfingsten finden wir dasselbe. Die Jünger bekamen so neue Sprachen, also neu für sie. Es waren Sprachen, die es schon gab. Aber für sie neue Sprachen, mit denen sie reden konnten, aber die alte Sprache wurde nicht gelöscht. Die war immer noch da. Und darum waren sie also absolut fähig, Rechenschaft abzulegen über jedes Wort, das sie gesprochen haben. Und das ist die Art und Weise, wie Gott mit uns handelt. Er will nicht, dass wir irgendetwas sagen, wofür wir eigentlich nicht gerade stehen können. Gut, manche sagen dann, aber bitte, in 1. Korinther 14 ist es doch etwas anderes als in Apostelgeschichte 2 am Pfingsten. Können wir es kurz aufschlagen? Liest du, Sven, 1. Korinther 14, Vers 2.
Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott. Denn niemand versteht es, im Geiste aber redet er Geheimnisse.
Ja, da steht's doch. Er redet Geheimnisse, niemand versteht es. Ja, in Korinth war die Situation anders. Um von den Leuten rundherum verstanden zu werden, musste man normalerweise Griechisch sprechen. Dann hat's funktioniert. Aber wenn jemand, stellen wir uns vor, Elamitisch gesprochen hätte in Korinth, für alle Zuhörer war das ein Geheimnis. Aber damals haben sie die Sprache von Elam gesprochen. Apostelgeschichte 2 spricht ausdrücklich von Elam, unter anderem. Also, in Apostelgeschichte 2 war das nicht ein Geheimnis für die, die diese Sprache konnten und da in Jerusalem anwesend waren. Aber in Korinth ist die andere Situation. Da haben wir nicht Pfingsten, wo ganz viele Juden mit einem Hintergrund aus Asien, aus Europa, aus Afrika da sind und das verstehen könnten. Und darum sagt der Apostel Paulus, Wenn einer da in einer Sprache redet, redet er nicht Menschen, sondern Gott. Gott versteht alle Sprachen. Denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Aber nie sagt er in den weiteren Versen, dass der, der spricht, nicht weiß, was er sagt. Sondern der Apostel Paulus sagt, der andere, der zuhört und diese Sprache nicht kennt, der kann nicht mal Amen sagen. Sieht man das in Vers 16? 14, Vers 16.
Sonst, wenn du mit dem Geiste preisen wirst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst?
Ja, also der Unkundige ist der andere, nicht der, der spricht. Der andere ist unkundig und kann nicht sagen Amen, so sei es. Also, wenn ein Gebet nicht versteht, ist es eigentlich nicht angebracht, Amen zu sagen, weil man es eigentlich versteht. Und wenn man das Gebet versteht und einverstanden ist, dann ist es eben bedeutsam, wenn man sagt Amen, macht man sich eins mit dem Gebet. Und dann ist es so, wie man es selber auch gebetet hätte. Das ist wichtig, wenn mehrere Menschen zusammen beten. Einer spricht, aber wenn alle Amen sagen am Schluss, dann ist es das Gebet von allen. Und hier wird also gesagt, der andere nimmt die Stellung des Unkundigen ein, kann nicht Amen sagen. Da nicht weiß, was du sagst. Aber der Apostel Paulus sagt nicht, du weißt ja nicht, was du sagst. Sondern der andere weiß es von dir nicht. Ja, Philipp?
Mir kommt manchmal so vor, wenn ich mir die Stellen anschaue, dass da sowieso bei meisten heute ein Übersetzungsfehler gemacht wird. Zu unterscheiden zwischen dem griechischen Wort, Glossare, was ja Zunge oder Sprache heißt, das eine Zunge ist eine Gabe und Sprache ist das, was ich jetzt spreche. Aber dem ist ja nicht so, denn Sprache und Zunge heißt eigentlich dasselbe. Ist einfach hier jetzt bei meisten mit Sprache übersetzt.
Ja, also eben zum Verständnis, immer wenn da in der Elberfelder steht Sprache, dann steht das Wort, griechische Wort Glossa. Und Glossa kann auch bedeuten Zunge. Und das ist im Deutschen für Deutschsprachige seltsam, aber wer Französisch kann, weiß, Sprache heißt la langue und Zunge heißt la langue. Das gleiche Wort. Aber der Zusammenhang macht klar, parler la langue française, das heißt die französische Sprache sprechen und nicht die französische Zunge. Ja? Und im Griechischen ist das genau gleich. Also Glossa kann das Organ sein oder eben die Sprache. Und korrekt muss man also in 1. Korinther 14 übersetzen mit in Sprachen reden, das bedeutet in Fremdsprachen reden. Genau. Jetzt aber Folgendes noch. Der andere kann nicht Amen sagen. Und wenn wir noch weiterlesen in Vers 17, Sven.
Denn du Dank sagst wohl gut, aber der andere wird nicht erbaut.
Ja. Also, Paulus sagt, einer spricht in Sprachen und betet. Und was er da sagt und wofür er Gott dankt, das ist gut. Aber der andere, der die Sprache nicht versteht, der wird eben nicht erbaut. Und wieder wird klar, Erbauung bedeutet Verständnis von dem, was gesagt wird. Ja? Noch eine Frage?
Also ich komme aus einer charismatischen Gemeinde, sehr extrem charismatischen Gemeinde, und da ist das Zungengebet bis heute jeder Christ praktizieren. Und da ist es auch, die singen auch in Zungen.
Genau.
Und sprechen auch. Und die sagen, das ist zur Selbstaufbauung, aber die praktizieren es auch in der Gemeinde, da gibt es keinen Ausleger.
Genau.
Und die sagen, aber es ist auch eine Sprache, die der Feind nicht versteht. Es ist eine Kommunikation von meinem Geist zum Heiligen Geist.
Jawohl, jawohl.
Sprache, die nur Gott versteht.
Genau.
Der Feind nicht versteht. Und in dem in Sprachen sprechen, hat der Feind in dem Moment, in dieser Situation keine Macht, kann nicht
einfach, keinen Einfluss. Ja.
Kein Einfluss, ja. Weil er diese Sprache nicht versteht. Es ist eine Kommunikation zwischen mir und Gott,
ja. Also eben, es wird von manchen Charismatikern gesagt, dass die, die, die Zungenrede, die Zungensprache, das sei eine Kommunikation nur zwischen dem Betenden und Gott, und der Satan könne das nicht verstehen und da nicht eingreifen. Nur, die Frage ist, wo steht das in der Bibel? Es gibt keine Bibelstelle. Das ist eine Erfindung, eine außerbiblische Erfindung. Aber was wir in der Bibel finden, ist eben, dass diese Sprache von denen, die die Sprache kennen, verstanden wird. Und dann kommt dazu...
Aber ich verstehe das oft selber nicht.
Ja, das ist das Normale, dass sie sagen, sie verstehen es selber nicht. Und das zeigt eben, dass das nicht das ist, was Gott wirkt, weil Gott eben verlangt, dass wir einmal Rechenschaft ablegen über jedes Wort.
Dann können wir das nicht sagen, sie sprechen im Heiligen Geist.
Nein, nein. Und noch etwas, was das Ganze noch klar macht, in 1. Korinther 14, Vers 14 heißt es, denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Aber, manche übersetzen mein Verstand, oder Luther 12 hat, aber mein Sinn bringt niemand Frucht. Und diese Stelle besagt nicht, dass der spricht, eben nichts versteht. Sondern erst einmal sagt die Stelle, wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Das ist der menschliche Geist, nicht der Heilige Geist. Und Charismatiker lehren, beim Sprachenreden betet der Heilige Geist in mir. Aber die Bibel sagt, nein, der menschliche Geist, das ist der Teil, der fähig ist zu erkennen, verstehen, begreifen, nachdenken. Und der ist aktiv, also so betet mein Geist. Und nun, Luther 12 sagt, aber mein Sinn bringt niemand Frucht. Das heißt, das, was ich ausdrücke, das nützt niemandem etwas, weil er es nicht versteht. Aber es wird nie gesagt, ich verstehe das nicht. Nein, es ist vielmehr so, dass Paulus sagt, Vers 2, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Und dann sagt er, wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Also er erbaut sich selber. Das heißt, er hat wirklich einen Gewinn, weil er weiß, was er sagt, aber bei der Weissagung, da werden die anderen erbaut, weil sie dort verstehen. Und im Weiteren macht dann Paulus klar, wenn das übersetzt wird, dann haben auch die, die die Fremdsprache nicht kennen, einen Gewinn. Aber nie sagt er davon, dass eben der Redende selber eine Übersetzung braucht. Immer der andere, hat eben nichts davon. Und dann gibt es noch einen Trick. Es wird gesagt, es gibt zwei verschiedene Arten von Zungenreden. Das aus der Apostelgeschichte, was Menschen verstehen können, mit wirklichen Sprachen, und dann, also wirklichen menschlichen Sprachen, und dann gibt es 1. Korinther 14, das ist ein anderes Sprachenreden, das eben von den Menschen nicht verstanden wird, nur von Gott, beziehungsweise von Engeln. Jetzt ist es aber so, in 1. Korinther 14 sagt der Apostel Paulus, dass das Sprachenreden schon im Alten Testament prophezeit war, dass das kommen wird. Liest du, Sven, Kapitel 14, Vers 21.
Es steht in dem Gesetz geschrieben, ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volke reden, und auch also werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr.
Ja, hier haben wir ein Zitat aus Jesaja 28, 11, 12, wo Gott angekündigt hat, dass er einmal zum Volk Israel sprechen wird, durch andere Sprachen. Aber leider werden sie auch dann, wenn Gott dieses Zeichen wirken wird, trotzdem nicht auf ihn hören. Und genau diese Prophezeiung wurde erfüllt ab dem Pfingsttag. Dort hat ja haben ja die Jünger zur israelitischen Volksmenge gesprochen, die auf dem Weg war zum Tempel. Und die haben in anderen Sprachen zum Volk Israel geredet. Und leider ist nicht die Menge umgekehrt, aber mindestens 3000 sind an diesem Tag zum Glauben gekommen. Aber es war nur ein kleiner Überrest, die Masse nicht. Aber Gott hat das ganz klar versprochen, das Sprachenreden ist ein Zeichen für Israel und zwar für das ungläubige Israel. Und das ist genau geschehen in der Apostelgeschichte. Das macht klar. Also Paulus spricht hier in 1. Korinther 14 von dem genau gleichen Phänomen wie die Apostelgeschichte. Da wird die Brücke gemacht. Und trotzdem gibt es einen Unterschied. In Apostelgeschichte 2 haben so viele Juden verstanden und gesagt, hören wir nicht die großen Taten Gottes in unseren Sprachen und Dialekten. Die haben also sogar Dialekte gesprochen, mit der richtigen Aussprache. Und in 1. Korinther 14 haben wir gesehen, wer in der Sprache redet, redet Geheimnisse, die Menschen verstehen es nicht. Ja, eben weil in Korinth die Situation nicht ideal war für andere Menschen. Dort war es eben ideal, wenn man Griechisch sprach, so hat man die Leute erreicht. Aber der Apostel Paulus sagt in demselben Kapitel, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Weil er als reisender Missionar mit so vielen Volksgruppen und Stämmen in Berührung kam und da konnte er diese von Gott gegebene Sprache einsetzen. Und in Apostelgeschichte 14, da sprachen die Leute Lykaonisch und solche Fremdsprachen war der Apostel Paulus in der Lage zu sprechen. Und darum war er eben auch in der Lage, Rechenschaft abzulegen über jedes Wort, das er sagte. Aber die, die das heute praktizieren, müssen zugeben, das ist nicht das, was wir in der Bibel finden. Denn sie können nicht zu Iranern sprechen auf Persisch oder eben auf Araber, zu Arabern in den verschiedenen Dialekten. Und das wäre ja ganz toll, wenn sie das könnten. Aber sie können es nicht. Und man kann wirklich herausfordern, man nimmt eine Auswahl von 10, die Zungen reden können, und nimmt sie auf die Straße. Und dann erlebt man. So macht man einen Test. Das ist empirisch testen. Ja? Da kann man die 10 nochmals nehmen, andere 10, und das Gleiche durchführen auf der Straße. Und dann sieht man, was dabei bei dem wissenschaftlichen Experiment herauskommt. Eine Katastrophe. Eben weil es nicht das ist wie hier. Aber eben, wie sind wir auf diesen Ableger gekommen? Über Matthäus 12, 36, dass wir einmal Rechenschaft ablegen werden von jedem Wort, das so über unsere Lippen gegangen ist. Und wir dürfen unseren Mund, unsere Zunge, unsere Sprechorgane nicht irgendwie zur Verfügung stellen, um etwas zu sagen, was wir gar nicht selber kontrollieren. Ja, Christoph? Ah, also, sehr persönliche Frage. Ich wiederhole für den Livestream. Die Sprache, die einer spricht, ändert sich im Lauf der Zeit. Und es gibt eine Jugendsprache, es gibt eine gehobene Sprache und so weiter. Und die persönliche Frage war, wie war das jetzt für mich persönlich? Hatte ich als Jugendlicher anders gesprochen als heute? Und ich kann eigentlich sagen, dass ich seit meiner Bekehrung als Jugendlicher oder sogar als Kind war das so, dass ich jetzt mit der Sprache, dass das eigentlich für mich nicht ein Problem war. Also ich habe nie eine typische Jugendsprache gesprochen, so wie man das heute nennt, eine coole Sprache. Aber andere haben das anders erlebt. Ich meine, jeder hat seinen Werdegang. Und zum Beispiel Hal Lindsey, der das Buch geschrieben hat, Alter Planet Erde, wohin? Der hat sich bekehrt und dann ging er zuerst mal in einen Sprachkurs. Und zwar Englisch. obwohl er Englisch als seine Muttersprache hatte. Aber der hat so katastrophal Englisch gesprochen, eben ein unsauberes Englisch, dass der extra Unterricht genommen hat, wie spricht man anständig Englisch. Ja, das war eine Auswirkung der Bekehrung, dass die Sprache sich eben auch dadurch verändert. Und gut, wir sehen auch bei dem Apostel Paulus, zum Beispiel wenn er in Athen spricht, vor dem Areopag, da ist sein Griechisch anders als in Briefen. Was zum Beispiel auffällt, er verwendet sehr viele Optativformen. Das sind grammatikalische Formen, da gibt es nicht eine klare Entsprechung im Deutschen. Das ist eine griechische Wunschform. Den kann man sehr feine Nuancen ausdrücken. Es gibt dort in Apostelgeschichte 17 bei der Areopagrede eine richtige Konzentration von solchen Ausdrücken. Und das zeigt, er hat sich sogar in der Art, wie er sprach, den Hörern angepasst. Aber eben nicht so, dass er quasi eine lässige Sprache gesprochen hat, hier eine Gassensprache, niemals. Immer eine saubere Sprache, aber doch so, dass in Athen hat man ein bisschen anders gesprochen und er hat sich diesem schönen Griechisch angepasst. Ja?
Also das heißt, im Verlauf des geistlichen Lebens wird auch die Sprache rein, sozusagen.
Im Verlauf des...
Martin Luther zum Beispiel wird gesagt, dass er sehr derb gesprochen hat. Auch
ja.
Auch später noch.
Ja, also im Lauf des Glaubenslebens, das gehört mit zur praktischen Heiligung, verändert sich auch unsere Sprache, muss so sein. Und du erwähnst jetzt noch Martin Luther, der sich immer wieder derb sogar ausgedrückt hat. Und da muss man sagen, dieser Mann war ja unwahrscheinlich sprachbegabt und konnte sich auch mit einer unglaublichen Spitze in der Zunge ausdrücken. Zum Beispiel, er hat ja diese große Auseinandersetzung gehabt mit Dr. Eck. Das war ein ganz gefährlicher Mann. Und der sollte Luther so richtig in die Zange nehmen. Und Luther drückt sich dann mal so aus, der Dr. Eck soll doch bitte den Punkt weglassen. Ja, und dann war klar, also sein eigentlicher Name ist eigentlich nicht Dr. Eck, sondern Dreck, ja? So spitzig. Und da hat er sich versündigt. Also man kann nicht sagen, wenn ein Reformator das und das gemacht hat, dann ist das das Vorbild. Man muss auch das anhand des Wortes Gottes prüfen. Und wir sehen bei dem Apostel Paulus, dass er das eben nicht so gemacht hat. Und der Heilige Geist hat ja im Neuen Testament zum Beispiel für das Wort Liebe, die Liebe von Gott, das Wort Agape benutzt. Früher hat man gemeint, das sei eine Wortschöpfung, die aus dem Judentum und im Bereich Judentum-Christentum herkam. Aber schließlich haben wir gemerkt, das stimmt nicht. Das Wort gibt es also nicht nur im jüdischen und christlichen Bereich, frühchristlichen Bereich, sondern auch im heidnischen Griechisch. Aber ganz, ganz wenige Belege. So, dass man lange gemeint hat, das Wort gibt es gar nicht im Altgriechisch. Und dann wurde aber klar, der Heilige Geist hat dieses Wort benutzt, weil es so wenig verwendet worden ist. Und damit hatte dieses Wort eben keine Vorbelastung. Und dann wird dieses Wort benutzt im Neuen Testament, um es auszufüllen mit der Liebe Gottes, die in Gott selber Anlass gefunden hat, unwürdige Menschen zu lieben. Aber es gab zum Beispiel auch das Wort, es gab verschiedene Wörter für Liebe. Zum Beispiel auch das Wort Eros. Und Eros kann alles bedeuten, von ganz normaler Liebe bis hin zu perverser Liebe. Und alles dazwischen. Dieses Wort kommt kein einziges Mal im Neuen Testament vor. Ja, warum? Man könnte es doch positiv brauchen. Nein, es kommt gar nicht vor. Einfach, weil dieses Wort dermaßen vorbelastet war. Negativ. Hat der Heilige Geist das nicht verwendet. Und daraus können wir schon lernen. Und vielleicht noch eine Stelle dazu, die auch hilfreich ist, die Inspiration der Bibel besser zu verstehen. In 1. Korinther 2, sagt der Apostel, wie er das Wort Gottes weitergegeben hat. Liest du des Zusammenhangs wegen, also Sven, ab Vers 12 bis 13.
Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, auf dass wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind, welche wir auch verkündigen, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel.
Ja, also es geht im Zusammenhang um diese gewaltigen Reichtümer unseres Glaubens. Es geht um das Geheimnis Gottes und was das alles bedeutet für die Gläubigen der Gemeinde. Und dann sagt der Apostel Paulus in Vers 12, dass wir diese Sache, diese Dinge, dass wir die kennen sollen, die uns von Gott geschenkt sind. Und nun, Vers 13 spricht davon, wie er das vermittelt. Diese Reichtümer, die wir auch verkündigen, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Das heißt also, der Apostel Paulus wurde gelehrt auch, welche Wörter er beim Aufschreiben der Bibel verwenden sollte. Und darum hat er das Wort Eros zum Beispiel nie verwendet. Aber das Wort Agape, das Verb Agapao und, ja, und alle anderen Wörter, gelehrt durch den Geist, und dann sagt er, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Die geistlichen Dinge, das sind die Reichtümer des Glaubens. Und die werden vermittelt durch die Wörter, die der Heilige Geist ihn gelehrt hat, die Bibelschreiber gelehrt hat. Und das sind geistliche Mittel. Also geistliche Dinge durch geistliche Mittel mitteilend, das ist gemeint. Und das zeigt uns, dass die Inspiration eben nicht nur einfach eine Gedankeninspiration ist, so inhaltlich, so ungefähr oder fast ungefähr. Nein, ganz genau. Die Worte gelehrt durch den Geist. Ja, und dann vielleicht zu einer Frage, Christoph, noch eine Stelle, die hilfreich ist. Titus 2. Da denke ich jetzt gerade im Moment dran, weil das ja so aktuell ist mit Jugendsprache. Und manche Jugend, sogenannte Jugendpastoren, die denken, wenn sie diese Art von Sprache benutzen, dann sind sie in ihrem Dienst cool und erreichen besser das Ziel. Aber schauen wir mal, was da steht. Lesen wir Titus 2, ab Vers 6.
Die Jünglinge desgleichen ermahne, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre Unverderbtheit, würdigen Ernst, gesunde, nicht zu verurteilende Rede, auf dass der von der Gegenpartei sich schäme, indem er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat.
Ja, also ist doch interessant, Christoph, dass hier Titus angewiesen wird, junge Menschen zu ermahnen. Und die sollen besonnen sein, und man kann auch übersetzen, gesundes Denken haben. Und Titus soll sich selber ihnen als Vorbild geben können, dass sie ihn nachahmen können. Und zwar eben in der Lehre Unverfälschtheit. Auch junge Leute sollen in der Lehre Klarheit bekommen. Ganz genau wissen, was lehrt das Wort Gottes und was eben nicht. In der Lehre Unverfälschtheit. Dann sollen sie einen würdigen Ernst haben. Auch als Junge kann man das lernen, einen würdigen Ernst zu bekommen. Und dann gesunde, nicht zu verurteilende Rede. Und das Wort gesund ist das Wort Hygiene. Davon kommt Hygiene. Hygiene ist eben die Befreiung von krankmachenden Bakterien und Viren. Und diese krankmachenden Bakterien und Viren gibt es eben auch in der Sprache. im übertragenen Sinn. Und die Sprache soll also hygienisch sein. Und das ist ein Prozess. Man lernt, Hygiene ist etwas, was man lernen muss und darin Fortschritte machen muss. Ja, gehen wir zurück zu Matthäus 12. Das waren jetzt zwei Verse, die uns zeigen, wie wichtig das Reden ist, auch im Zusammenhang mit dem, dass wir einmal vor Gott stehen werden. Und das gilt ja grundsätzlich nicht nur für die Ungläubigen, die einmal vor dem großen weißen Thron im Endgericht stehen werden, das gilt auch für die Gläubigen. Denn uns wird gesagt, man kann sich das gut merken, Römer 14, Vers 10 und 2. Korinther 5, Vers 10. Wir werden einmal alle vor dem Richterstuhl des Christus stehen. Also ein Gläubiger muss einmal über sein Leben vor Gott, vor Christus Rechenschaft ablegen. Es geht ja nicht um die Frage von wieder verloren zu gehen. Aber alle Dinge werden im Licht Gottes einmal beleuchtet werden. Und da müssen wir Rechenschaft ablegen über das, was wir geredet haben. Und dieses Bewusstsein hat natürlich einen heilsamen Effekt auf unser praktisches Leben heute. Ja, gehen wir weiter. Vers 38. Dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Es ist fast nicht zu glauben. Jetzt gab er ihnen nicht nur einfach ein Zeichen. Der Herr hat ja viele Zeichen gemacht. Aber gewisse Zeichen, haben wir letztes Mal gesehen, kann man als ausgesprochene messianische Zeichen bezeichnen. Und jetzt haben sie das erlebt. Und die Volksmenge hat reagiert. Das muss ja der Sohn David sein, der Messias sein. Jetzt sagen sie, wir möchten ein Zeichen sehen. Also wirklich eine Sucht nach übernatürlichen Dingen. Sehr aktuell. Das ist auch heute ein Problem weltweit, diese Sucht nach Zeichen und Wundern. Und nicht nur unter Christen, sondern auch in der Welt. Wenn man denkt, diese Sucht nach Esoterik seit den 60er Jahren, das ist in der Welt ganz parallel, diese Sucht nach übernatürlichen Erlebnissen. Und auch in der Christenheit Sucht, aber das hat auch ganz speziell begonnen in den 60er Jahren. Dass das so eine weltweite Sucht nach Zeichen und Wundern war, das ist genau die gleiche Zeit, die 60er Jahre, in der diese Sucht nach Esoterik entstand. Und nach irgendwelchen übernatürlichen Erfahrungen. Nun, das ist typisch, Schriftgelehrte und Pharisäer, die wollen ein Zeichen. Und der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 1, die Sucht bei den Griechen ist, die wollen menschliche Weisheit, Philosophie, und Juden wollen Zeichen und Wunder. Können wir das kurz aufschlagen? 1. Korinther 1. Vers 22.
Weil ja sowohl Juden Zeichen fordern, als auch Griechen Weisheit suchen. Wir aber predigen Christum als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als Griechen, Christum, Gottes Kraft und Gottes Weisheit.
Danke. Also, er sagt, das Problem ist, Juden möchten Zeichen sehen und Griechen, also nicht Juden, die haben eine Sucht nach Weisheit. Sophia. Aber damit ist eben speziell gemeint, all das, was mit Philosophie zusammenhängt. Mit der menschlichen Art und Weise, die letzten Fragen durch eigenes Nachdenken ergründen zu können. Ohne Offenbarung von Gott. Und gerade dieses Kapitel zeigt, dass eben die Weisheit der Welt ist Torheit bei Gott. Und der Apostel Paulus hat den Korinthern, die eben aus dieser Kultur, wo man eine Sucht hat nach Sophia, und damit eben auch nach Philosophia, das heißt ja Liebe zur Weisheit, das heißt Philosophie, da sagt er, wir beantworten beide Gieren nicht, sondern was wir anzubieten haben, das ist die Predigt Jesus Christus, der Gekreuzigte, und dieses rettende Evangelium durch ihn. Also, weil ja sowohl Juden Zeichen fordern, als auch Griechen Weisheit suchen, Vers 22, wir aber predigen Christus als gekreuzigt. Das ist das Thema, was die Welt auch heute braucht. Viele streben nach menschlicher Ergründung der letzten Geheimnisse und sie meinen, durch menschliche Wissenschaft sei das zu machen. Sie reden immer von Wissenschaft, 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 Wissenschaft und andere von Zeichen und Zeichen und Zeichen und Zeichen. Aber was wir bringen, ist das Wort des Evangeliums. Und wenn wir dieses Evangelium verkündigen, dann haben Menschen die Möglichkeit, mit Gott Gemeinschaft zu bekommen. Und das ist natürlich etwas Übernatürliches. Und wenn man eben diese Gemeinschaft mit dem Herrn kennt, dann lebt man tagtäglich im übernatürlichen Bereich. Und wenn man das wirklich erlebt, ein Leben mit dem Herrn, ein Herz, das von dem Herrn erfüllt ist, dann braucht man gar nicht mehr irgendwelche esoterischen oder Zeichen oder Zeichen-Wunder-Erfahrungen. Es braucht es gar nicht mehr. Diese Sucht zeigt nämlich einen Mangel an, dass da keine wirkliche, oder eben zu wenig, einfach die Verbindung, die Gemeinschaft mit dem Herrn da ist, die alles ausfüllt. Und dann ist das Bedürfnis gar nicht da. Und wenn man Jesus Christus kennt und sein Wort, dann plötzlich sieht man, wie logisch und vernünftig alles in dem Wort ist. Und dann sieht man plötzlich, oh, diese Weisheit der Welt, wie töricht sie ist. Und genau an der Wahrheit, manchmal ganz knapp, vorbeischießt. Aber in jeder Hinsicht bekommt man die Erfüllung und braucht dann eben diese Zeichensucht nicht und auch diese Philosophiesucht nicht. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt eine Pause, eine Viertelstunde, und dann geht's weiter. Wir fahren weiter in Matthäus 12. Jetzt kommt Vers 39. Der Herr reagiert auf diese Zeichensucht. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht. Begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Nun, der Herr bezeichnet dieses Volk, das ihn ablehnte, all diese Menschen aus Israel, die ihn ablehnten, ein böses Geschlecht. Die Verwerfung des Erlösers war eine ganz besonders böse Sache. Aber er nennt es auch ein ehebrecherisches Geschlecht. Und dazu muss man eben bedenken, dass die Beziehung von Gott mit Israel am Sinai durch den Bundesschluss in der Bibel dargestellt wird als einen Ehebund. Wir können das sehen aus Jeremia 31. Vers 31, da spricht Gott über den neuen Bund und wie dieser Bund dann anders sein wird als der erste Bund. Und da sieht man, dass dieser Bund am Sinai ein Ehebund war. Liest du, Sven, wenn ich bitten darf? Jeremia,
jawohl.
31, 31.
Siehe, Tage kommen, spricht Jehova, da ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tage, da ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Lande Ägypten herauszuführen, welchen meinen Bund sie gebrochen haben. Und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht Jehova.
Ja, also, der neue Bund wird hier in Kontrast gestellt mit dem Bund damals, zur Zeit, als Israel aus Ägypten herausgeführt wurde. Und von diesem Bund heißt es, diesen mein Bund, den sie gebrochen haben. Und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt. Also Gott sagt, dieser Bund am Sinai war ein Ehebund. Und diesen Ehebund hatte Israel gebrochen. Und zwar, wenn wir die ganze biblische Geschichte überdenken, es begann mit dem goldenen Kalb. Und der Bund war schon geschlossen. Und zwar mündlich. Gott hatte die Gebote vom Sinai akustisch hörbar verkündigt. Die 10 Gebote. Und Israel in 2. Mose 19 hat wiederholt gesagt, alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Und erst darauf wurden die Tafeln vom Sinai runtergebracht. Das war eben das Gesetz in doppelter Ausführung, 2 Tafeln. Denn bei einem zweiseitigen Vertrag ist es ja wichtig, dass man 2 Exemplare hat für jede Partei. Darum waren es 2 Tafeln. Und diese Tafeln wurden dann später in die Bundeslade hineingetan. Also die Bundeslade ist das Symbol von diesem Bund Gottes mit Israel. Aber ganz wichtig, damals, als sie die Sünde des goldenen Kalbes begangen hatten, das war, nachdem sie mündlich Gott Treue zugesagt haben. Und noch bevor sie aber den Vertrag schriftlich bekommen hatten mit den 2 Tafeln. Das kam erst nachher. Warum betone ich das so? In der Rechtsprechung ist das ja so, eine Ehe wird geschlossen, also ich beziehe mich auf die Schweiz, ich müsste nachschauen, wie das für andere Länder genau geregelt ist. Und die aus Deutschland wissen das vielleicht. In der Schweiz ist das so, die Ehe ist vor dem Standesamt geschlossen im Moment der mündlichen Verkündigung. Wenn er sagt ja und sie sagt ja, damit ist die Ehe geschlossen. Und das Unterschreiben, das ist nur noch eine Bestätigung, eine schriftliche Bestätigung von dem bereits vollzogenen Bund. Und so war in 2. Mose 19 das bereits der Eheschluss. Und dann kam das goldene Kalb. Und das war gerade der Bruch der ersten 2 Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das war Ehebruch. Und das zweite Gebot ist eben keine Bilder, also keine darstellende Kunst verehren. Und sie hatten ein goldenes Kalb verehrt. Und eben mit diesen beiden Geboten die Ehe gebrochen. Und wenn wir die weitere Geschichte Israels anschauen, es ist alles durchzogen von Götzendienst, von Götzendienst. Also ständig Ehebruch. Und das hat schließlich Israel auch in die babylonische Gefangenschaft gebracht. Das jüdische Volk. Aber als sie aus Babel zurückgekehrt waren, da sah alles irgendwie ganz anders aus. Viel besser. Plötzlich ist das Problem von Götzendienst nicht mehr da. Wenn man liest, Esra, Nehemia und dann auch die Propheten zur Zeit, Haggai, Zacharia und Malachi, da geht es nicht mehr um Götzendienst. Es hat sich irgendwie etwas völlig geändert. Aber dann kam der Messias. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihn verworfen. Das war weniger das Problem beim Götzendienst, dass sie den Herrn verworfen hätten, so direkt, offen, sondern sie haben mit anderen Göttern Beziehung aufgenommen. Und eben Hurerei begangen. Das heißt, Bruch der Ehe. Aber sie haben den Herrn ständig auch erwähnt. Ist ganz interessant, wenn man nur mal die Namen studiert von den Israeliten in der Bibel, zum Beispiel auch in der Zeit der 10 Stämme, die ja von Anfang an tief im Götzendienst waren, nach dem Tod von Salomo, bis zur Wegführung nach Assyrien, die sind nie mehr vom Götzendienst umgekehrt. Aber wenn man all die Namen anschaut, die die Leute in dieser Zeit tragen, ständig kommt Ja am Ende von Namen vor. Das ist die Kurzform von Jahwe. Also der Herr war immer bekannt, aber das Volk lebte in Hurerei. Und jetzt, der Götzendienst war nicht mehr das Problem, aber der Messias ist gekommen. Und was haben die gemacht? Sie haben den Messias direkt verworfen. Und diese Pharisäer hatten sogar die Lästerung des Geistes begangen. Also es ist ganz furchtbar, wenn, jetzt auf das Bild bezogen, eben Gott, der Ehemann, Israel, die Frau. Es ist furchtbar, wenn eine Frau Ehebruch begeht und eine Beziehung hat mit anderen Männern. Aber wenn sie den Mann aus dem Haus rausschmeißt, das ist nochmals eine Dimension, ja? Und hier geht es genau darum, dass der Messias hier verworfen wird, ganz direkt, offensiv. Und der Herr sagt, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht. Und jetzt wollen sie noch ein zusätzliches Zeichen. Sie bekommen nur noch ein Zeichen. Diese Leute, die da fragen, das Zeichen Jonas, des Propheten. Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches. Jona 2. Und der Herr sagt, so wird es sein mit dem Sohn des Menschen. 3 Tage und 3 Nächte wird er im Herzen der Erde sein und nachher auferstehen. Und seine Auferstehung, also sein Sterben und Auferstehen, so wie Jona kam wieder aus dem Bauch des Fisches hervor. Und als er im Bauch des Fisches war, das wird sogar bezeichnet als Scheol. Können wir das kurz aufschlagen in Jona? Hosea, Joel, Amos, Obadja und dann kommt Jona. Jona wurde vom Fisch verschluckt. Übrigens, nirgends steht, dass es ein Blauwal war. Ja, sondern ein großer Fisch. Und ja, weil die Blauwale, die haben ja diese Rechen da im Mund. Die können so mit offenem Maul durchs Meer hindurch schwimmen und die können so die Krebse in der richtigen Größe in gewaltigen Mengen einsammeln. Aber es war ein großer Fisch, ganz allgemein wird das gesagt, und Jona wurde verschluckt. Und lesen wir in Jona 2, Verse 1 und 2. Und Verse 1 bis 3.
Und Jehova bestellte einen großen Fisch, um Jona zu verschlingen. Und Jona war im Bauche des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu Jehova, seinem Gott, aus dem Bauche des Fisches und sprach, ich rief aus meiner Bedrängnis zu Jehova und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Schoße des Scheols, du hörtest meine Stimme.
Vielleicht noch Vers 4.
Denn du hattest mich in die Tiefe, in das Herz der Meere geworfen und der Strom umschloss mich. Alle deine Wogen und deine Wellen fuhren über mich hin.
Ja, und so weiter. Das Gebet von Jona im Bauch des Fisches. Also, es ging ja mit ihm abwärts. Er sollte nach Ninive gehen, um zu predigen. Wollte er nicht. Dann ging er runter nach Jaffo. Also geografisch geht's runter nach Jaffo, wo der Hafen war, am Mittelmeer. Bis auf 0 Meter ging er runter. Und er wohnte ja ursprünglich in Galiläa. Und ging ja nach Jaffo auf 0 Meter. Dann ging er ins Schiff und dort in den untersten Raum im Schiff. Und das war offensichtlich zu wenig tief unten, denn er legt sich dann noch auf den Boden. Ja, also der Kopf, der da noch 1,8 x Meter hoch war, geht auf den Boden. Und später wird er über Bord geworfen und geht also ins Wasser und wird von dem Fisch verschluckt und der Fisch geht dann noch in die Meerestiefen. Und dieses Runtertauchen in die Meerestiefen wird hier beschrieben als Schoß des Scheols. Scheol im Hebräischen, die Elberfelder hat das unübersetzt gelassen, aus guten Gründen, bezeichnet ja an vielen Stellen einfach das Totenreich. Aber an manchen Stellen das Totenreich im Jenseits und an manchen Stellen auch das Totenreich im Diesseits. Und dann ist es eben das Grab. In Jeremia 32 wird von einem Scheol gesprochen und da wird sogar von Grabbeigaben gesprochen. Im Tod werden wir zweigeteilt. Geist und Seele gehen ins Jenseits. Für den Gläubigen ins Paradies, für den Verlorenen ins Gefängnis, im Jenseits. Und das wird Scheol genannt. Aber der Körper, der geht nicht ins Jenseits, der bleibt im Diesseits und verwest im Grab. Und das Grab wird eben auch als Scheol bezeichnet. Und auch das Meer wird in der Bibel eben als Scheol bezeichnet. Und gerade eben für solche, die damals auf dem Mittelmeer reisten. Und wenn da einer starb, dann hat man ihn eben begraben, indem man ihn über Bord warf. Und da wurde das Meer zum Grab, zum Totenreich. Und es bedeutet also nicht, dass Jona gestorben wäre. Aber er ging in den Scheol hinab mit dem Fisch, der ihn in die Tiefen brachte. Und dort hat er zum Herrn gefleht und der Herr hat ihn wieder heraufgeholt. Nach 3 Tagen und 3 Nächten, er wurde schließlich ausgespien ans Land. Kapitel 2, Vers 11. Und der Herr befahl dem Fisch und er spie Jona an das Land aus. Dann kam wieder der Auftrag, er soll nach Ninive gehen. Und diesmal ging er. Und er war nicht mehr derselbe wie vorher. Man hat ja in neuerer Zeit, also im 20. Jahrhundert, mehr als eine Jona-Erfahrung belegen können. Also von Menschen, die von einem Fisch verschluckt wurden und wieder herausgeholt wurden. Aber sogar übrigens die Nazi haben in ihrer Zeitschrift im Stürmer einen solchen Fall beschrieben. Und die hatten ja absolut nicht die Absicht, die Bibel zu bestätigen. Aber die haben einen solchen authentischen Fall beschrieben. Das gibt's also, dass jemand verschluckt wird und wieder raufkommt. Aber die Haut ist nicht mehr ganz das gleiche wie vorher. Diese Magensäfte, die haben ihre Wirkung und die Haut wird gegerbt und wird gelblich. Man muss sich vorstellen, dass dieser Jona dann nach Ninive ging und seine Predigt war, in 40 Tagen ist diese Stadt zerstört. Und die Menschen haben gesagt, was ist das für einer? Die haben nicht gesagt, kommt der vom Mars? Aber was ist das für einer? Und das Zeichen Jonas war, er war ein Wahrzeichen für diese Menschen. Ja, ich wollte euch die Botschaft nicht bringen. Ich bin geflohen. Und dann musste ich ins Totenreich runter und nach 3 Tagen und 3 Nächten kam ich wieder hervor. Also dieses Zeichen Jonas für die Nineviten, das war wirklich eine Sensation, muss man sich vorstellen. Und die Nineviten haben die Botschaft ernst genommen und eine Umkehr erlebt. Und nun sagt der Herr Jesus, dieses Geschlecht, das mich ablehnt hier, wird noch ein Zeichen bekommen. Das Zeichen Jonas. Der Menschensohn wird auch 3 Tage und 3 Nächte im Grab sein, im Herzen der Erde. So wie Jona eben im Grab, im Fischbauch und im Mittelmeer war für diese Zeit. Und das sollte für Israel ein messianisches Zeichen sein, das alles übertrifft. Der Messias, gestorben und auferstanden. Und nun sagt der Herr Jesus eben die Männer von Ninive, Vers 41, die werden im Gericht aufstehen mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas und siehe, mehr als Jonah ist hier. Also der Jesus sagt, schaut mal, diese Niniviten, diese Heiden, die fast nichts wussten von Gott. Aber die haben eine Umkehr erlebt aufgrund von dem Zeugnis von Jonas, eben von diesem seltsamen Menschen, der im Totenreich war und wieder heraufgekommen ist. Und jetzt steht der Messias selbst vor ihnen, der nach Jesaja 53 sterben und auferstehen sollte. Jona war nur ein Prophet, aber jetzt stand vor ihnen der Prophet, der Messias, der Sohn Gottes. Und darum wird einmal eben diese Generation von Niniviten, die damals umgekehrt sind, die werden zu Belastungszeugen werden im letzten Gericht. Für diese Generation, die den Messias unter sich hatte und ihn trotzdem abgelehnt hatte. Jetzt stellt sich aber hier noch die Frage, eine ganz sachliche Frage, wie ist das mit den 3 Tagen und 3 Nächten? Ich muss sagen, was ich da schon an E-Mails bekommen habe. Ich werde ja völlig überflutet mit Mails. Es gibt kein Durchkommen mehr. Aber wie oft ich das bekommen habe. Wie können Sie so etwas erzählen, Jesus Christus sei am Freitag gekreuzigt worden und am ersten Tag der Woche, also am Sonntag, auferstanden. Das stimmt überhaupt nicht. Das steht hier ganz klar. 3 Tage und 3 Nächte. Das müssen also 3 mal 24 Stunden sein. Und darum, das geht gar nicht mit Freitag. Das ist alles vollkommen falsch. Immer wieder. Also manchmal unglaubliche Nachrichten. Und wie ist das zu verstehen? Nun, es ist so, wenn man die Evangelien liest, die letzte Woche von Palmsonntag bis zur Kreuzigung und dann bis zur Auferstehung am ersten Tag der Woche, diese Woche wird so ausführlich beschrieben in den Evangelien, dass über 30% vom Text der Evangelien beschäftigt sich nur mit dieser Woche. Wenn man bedenkt, die Evangelien sind 4 Biografien des Lebens des Herrn Jesus hier auf Erden von 33 Jahren bis zu seinem Tod und zur Auferstehung. Aber 30% beschäftigt sich nur mit einer Woche aus diesen 30 Jahren. Und diese Woche ist so detailliert wiedergegeben, und zwar im Markus-Evangelium, da kann man jeden Tag ganz genau feststellen, weil dort immer die Angabe gemacht wird, am nächsten Tag, nächsten Morgen, so dass man die Chronologie ganz genau aufstellen kann. Für Palmsonntag, Sonntag und dann Montag, was dort geschehen ist, die Tempelreinigung. In Matthäus zum Beispiel, da wird berichtet über Palmsonntag, den triumphalen Einzug nach Jerusalem, und dann kommt gleich die Tempelreinigung. Und man könnte meinen in Matthäus, das sei am gleichen Tag gewesen. Das sagt Matthäus gar nicht. Er fügt einfach eine weitere Geschichte an. Aber im Markus-Evangelium werden die zeitlichen Verhältnisse ganz peinlich genau beschrieben. Und darum merkt man, aha, das war erst am Montag. Und dann das ist geschehen am Dienstag, diese vielen Diskussionen im Tempel. Und dann die Ölbergrede am Ende dieses Tages. Und das am Mittwoch und das am Donnerstag. Und dann am Freitag die Kreuzigung. Und dann kommt der Sabbat und dann der erste Tag der Woche die Auferstehung. Also man kann es vom Text so klar belegen. Man kann also mit Palmsonntag anfangen und kann gehen bis zur Auferstehung, wieder an einem Sonntag. Oder man kann von der Auferstehung am ersten Tag der Woche zurückgehen, die Tage im Text zurückverfolgen. Und dann landet man wieder auf einen Sonntag, für Palmsonntag. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Es ist So die Chronologie. Dann sagt einer, ja, da steht ja, 3 Tage und 3 Nächte, dann würde das ja nicht stimmen. Ja, aber es ist ganz wichtig, dass man diese Sprache versteht auf dem jüdischen Hintergrund. Das Problem ist nämlich folgendes. Es gibt im Althebräischen kein Wort für 24-Stunden-Tag, also für Kalendertag. Und darum ist das Wort Yom im Althebräischen ist zweideutig. Yom kann bedeuten die helle Zeit eines Tages, also von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Yom kann auch bedeuten 24-Stunden-Tag. Und darum im Schöpfungsbericht wird bei jedem Tag wieder zusammenfassend am Schluss gesagt, und es ward Abend, und es ward Morgen, eben erster Tag, dann zweiter Tag, dritter Tag. Abend, damit beginnt in der Bibel ein 24-Stunden-Tag. Im Judentum bis heute, am Abend, da beginnt der neue Tag, also es wurde Abend, das ist der Beginn des nächtlichen Teils. Es wurde Morgen, das ist der Beginn der hellen Zeit. Und das zusammen gibt dann erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag und so weiter. Also das macht klar, Tag und Nacht, das meint einen Kalendertag. Und wenn der Herr Jesus sagt, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Herzen im Bauch des Fisches war und der Menschensohn dann ebenso lang im Herzen der Erde, das wird geschehen an 3 Kalendertagen. Und tatsächlich, Karfreitag nach den Evangelien war 15. Nissan. Dann kam der Sabbat, 16. Nissan, und die Auferstehung war am 17. Nissan. Also 3 Kalendertage. Und natürlich, der 17. Nissan, Freitag, ist nur ein Teil davon war der Herr im Grab. Nämlich, er starb um 15 Uhr nachmittags und noch bevor es dann eben Sabbat wurde, am Abend, wurde der Herr ins Grab gelegt. Aber da ist Freitag angebrochen, dann der Sabbat ist vollständiger, 24-Stunden-Tag und dann am ersten Tag der Woche ist der Herr auferstanden, aber ganz in der Frühe und da war also auch der erste Tag der Woche nur angebrochen. Aber es sind 3 Kalendertage, 16, 17, 18. Und im Talmud gibt es verschiedene Stellen, wo erklärt wird, wie man im Judentum Zeiten berechnet. Und ich habe hier den Talmud auf Hebräisch, Aramäisch, das sind ganz viele Bände. Auf Deutsch gibt es eine sehr gute Übersetzung in 12 Bänden. Jetzt habe ich hier nur 2 Bände hier, die gerade hier wichtig sind. In 12 Bänden eine deutsche Übersetzung von Lazarus Goldschmidt. Eine sehr gute Übersetzung. Und da erfährt man zum Beispiel in dem Traktat Rosh Hashanah. Da geht es um das Neujahr. Und da wird erklärt in 10b, man zählt die Seiten im Talmud immer mit einer Zahl A und die Rückseite B. A und die Rückseite ist B. A, B. Und jetzt muss man also Rosh Hashanah 10b und 11a, dort wird erklärt, dass zum Beispiel ein angebrochenes Jahr wird im Judentum wie ein ganzes Jahr gezählt. Und dann wird auch erklärt, ein angebrochener Tag, nur ein Teil eines Tages, wird gerechnet in der Tageszählung dann wie ein voller Tag. Dazu kann man auch noch lesen, ich habe hier beides da, das Traktat Rosh Hashanah und das Traktat Nazir 15b und 16a. Und da wird das klar gemacht, dass eben ein angebrochener Tag wird voll gezählt. Und darum, wenn der Herr sagt 3 Tage und 3 Nächte, sagt er 3 Kalendertage, unabhängig, ob jetzt ein Kalendertag nur ein Teil davon war oder ob die ganzen 24 Stunden. Und das ist ja übrigens auch so bei der Zählung von Königen im Alten Testament, wenn eben, sagen wir, ein König war auf dem Thron, während, sagen wir, 52 Jahren, und er stirbt jetzt im neuen Jahresverlauf, natürlich nicht am Ende des Jahres, sondern eben irgendwo im Lauf des Jahres, dann wird dieses letzte Jahr gezählt als ein Jahr. Auch wenn es nur angebrochen ist. Und das ist eben sehr wichtig. Auch hier, man muss eben diese Ausdrücke auf dem jüdischen Hintergrund verstehen. Und dann ist auch klar, warum der Herr Jesus an anderen Stellen sagt, er werde am dritten Tag auferstehen. Nicht nach drei Tagen. Er sagt, am dritten Tag. Es gibt auch eine Stelle, wo er sagt, nach drei Tagen. Das sind verschiedene Ausdrucksweise für dasselbe. Und das bedeutet drei Kalendertage. Und so hat sich das erfüllt. Aber der Jesus ist also die messianische Überhöhung von dem, was man in Ninive als Vorgeschmack erlebt hatte mit diesem eben vermutlich gelbhäutigen Mann, der im Scheol unten war, aber wieder auferstanden. Im wörtlichen Sinn auferstanden ist, nicht, dass er gestorben wäre, aber er kam wieder aus dem Totenreich heraus und war damit ein eindrückliches Zeugnis für die Niniviten. Und dann, Vers 42, sagt der Herr Jesus, die Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, mehr als Salomo ist hier. Nun, wer ist diese Königin die Königin des Südens, das ist die Königin von Sheba, genau. Ist das Äthiopien? Was ist Sheba? Das ist das heutige Jemen, nicht Äthiopien. Nein, das ist wirklich da ganz unten in der saudischen Halbinsel. Und dort hört das Festland auf. Nachher kommt das Meer. Bis zur Antarktis, ja. Und darum sagt der Herr Jesus, sie sei gekommen vom Ende der Erde. Der Ausdruck, das Ende der Erde oder die Enden der Erde, das kommt ja im Alten und Neuen Testament wiederholt vor. Das meint immer die Teile des Festlandes, die am weitesten von Israel entfernt sind. Ja, und das trifft natürlich zu für, sagen wir, Thailand oder Philippinen oder für Neuseeland, Australien, aber eben auch für Jemen. Denn dort ist das Festland fertig. Dann kommt das Meer. Das bewohnte Festland. Das meint ja der Ausdruck Erdkreis im Alten Testament. Ist das hebräische Wort Devel, da steckt nichts von einem Kreis drin. Devel meint das bewohnte Festland, also das kontinentale Festland. Und die Enden der Erde, das sind eben die Teile des Festlandes, wo das Festland aufhört, von Israel aus gesehen. Und darum, sie kam nicht von Äthiopien, sondern von Sheba. Und hier sagt der Herr Jesus aber nicht die Königin von Sheba, sondern er sagt die Königin des Südens. Wenn man das zurückübersetzt auf Hebräisch, Königin, Malka, und Süden heißt Teman. Teman, das ist Süden. Das ist aber auch das Wort für Jemen. Teman ist das Wort in der Bibel für Jemen und auch für Süden. Also die Königin von Teman, das ist eben die Königin von Jemen. Und die wird im Gericht auftreten mit dieser Generation, die damals den Messias verworfen hatte. Warum? Sie war bereit, von Jemen diese riesige Reise mit der Karawane durch die Wüste des heutigen Saudi-Arabiens zu machen, um bis nach Jerusalem zu gehen. Einfach darum, weil sie gehört hatte, da ist ein Mann, der hat göttliche Weisheit. Und sie hat zwar Unglaubliches gehört über diese Weisheit, und die wollte sie kennenlernen. Sie ging hin und sagte, du hast das Gerücht übertroffen. Ja? Normalerweise ist es ja so, dass die Gerüchte die übertreiben. Und dann, wenn man hingeht, ist man enttäuscht. Ja? Und das ist jetzt ein Fall, wo die Realität das Gerücht übertroffen hat. Nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Also nicht mal 50% von dem, was sie dann erlebt hat in Jerusalem. Die war überwältigt. Aber wer war Salomo? Ein sehr, sehr weiser Mann. Aber wir wissen auch, dass er sehr, sehr in seinem Leben versagt hat. Und dennoch, diese Frau ist von so weit her gekommen, und diese Generation, damals Matthäus 12, die hatte den Messias in ihrer Mitte. Sie mussten keine solche Weltreise unternehmen, aber sie haben ihn verworfen, abgelehnt, gehasst. Und darum sagte Herr Jesus, sie wird einmal als Belastungszeuge im Gericht auftreten. Und das ist natürlich ganz interessant. Wenn man sich vorstellt, im letzten Gericht, wenn die Menschen vor dem großen weißen Thron stehen werden, nach dem tausendjährigen Friedensreich, Offenbarung 20, Vers 11, da werden sich die verschiedenen Generationen treffen. Also, das waren ja Leute da in Matthäus 12, diese Pharisäer, aus dem ersten Jahrhundert. Aber da wird eine Königin auftreten, die lebte 1000 Jahre früher. Und die werden ihr begegnen, dort. Und die wird im Gericht aufstehen und sagen, ich habe die Riesenreise gemacht und die hatten den Messias und haben ihn verworfen. Und die Leute von Ninive, ja, die lebten da im 8. Jahrhundert vor Christus. Die werden dieser Generation auch begegnen. Und die werden sagen, damals, als dieser Mann kam mit dieser seltsamen Haut und dieser Botschaft, wir haben Buße getan. Aber diese Generation hatte den Messias und hat ihn verworfen. Und die werden verurteilen. Also dieser Gedanke von Belastungszeugen, und zwar quer durch die Geschichte hindurch, das eröffnet ganz sensationelle Einsichten. Und dazu müssen wir noch aufschlagen, 1. Korinther 6. Da sagt der Apostel Paulus den Gläubigen, könntest du lesen, Sven, in 1. Korinther 6, Vers 2 und 3.
Oder wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr unwürdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisset ihr nicht, dass wir Engel richten werden, geschweige denn die Dinge dieses Lebens?
Ja, und dann konsequenter halber noch Vers 4.
Wenn ihr nun über Dinge dieses Lebens zu richten habt, so setzet diese hinzu, die gering geachtet sind in der Versammlung. Zur Beschämung sage ich's euch. Also nicht ein Weiser ist unter euch, auch nicht einer, der zwischen seinen Brüdern zu entscheiden vermag.
Danke. Also in Korinth war die Situation traurig. Da gab es ganz massive Auseinandersetzungen zwischen Geschwistern. Und einer zog den anderen vor Gericht, vor das weltliche Gericht. Und der Apostel Paulus sagt, das ist ja unglaublich. Ihr müsstet diese Dinge in der Gemeinde beurteilen können. Also, dass sich Brüder dieser Sache annehmen und sagen, das muss jetzt geklärt werden. Und zwar unter Zeugen. Aber da gehen wir nicht vor das Gericht der Welt, sondern das muss in der Gemeinde geklärt werden. Also, da muss man zusammensitzen und die Sache klären. Und der Apostel Paulus sagt, und ihr könnt das nicht. Aber überlegt euch mal, die Heiligen, die Gläubigen, werden einmal die Welt richten und sogar Engel Gefallene Engel werden durch die Gläubigen der Gemeinde gerichtet werden. Und das solltet ihr doch jetzt schon fähig sein, wenn da irgendwelche zwischenmenschlichen Probleme sind, dass die angegangen werden und biblisch klar, so wie das eben der Herr gelehrt hat in Matthäus 18, 15, zuerst zwischen zweien, wenn das nichts nützt, dann muss man zwei oder drei Zeugen haben insgesamt. Und zwar, der Betroffene wählt die Zeugen. Und dann, wenn das auch nicht nützt, dann muss es vor die ganze Gemeinde gebracht werden, muss geklärt werden. Und hier erfahren wir also, das ist der Adel der Erlösten. Die werden einmal auftreten im Gericht. Und eine Art, wie wir auftreten werden, ist hier von dem Herrn Jesus vorgestellt als Belastungszeugen. Da werden wir vielleicht aufgerufen werden, um zu sagen, ja, ich hatte dem ein Buch gegeben, ein evangelistisches Buch. Das ist so. Und er hat das später weggeschmissen. Und so wird man als Belastungszeuge auftreten. Ich habe einen Mann gekannt, der hat erklärt, immer wenn ich Traktate verteile, dann sage ich den Leuten ganz bewusst, auf Wiedersehen. Weil ein Wiedersehen gibt es auf jeden Fall. Hoffentlich im Himmel, ja? Wenn Menschen eben umkehren und Frieden mit Gott bekommen. Aber ein Wiedersehen gibt es auf jeden Fall. Und spätestens eben in Offenbarung 20, Vers 11, kannst du noch zum Schluss ein paar Verse da lesen, Sven, bitte. 20, Verse 11 bis 15.
Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Throne stehen, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch ward aufgetan, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen, dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buche des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen.
Ja, die Gläubigen werden ja vor den Richterstuhl Christi gestellt werden, aber im Himmel. Und da geht es nicht um die Frage von Verdammnis, sondern es geht um Klärung des Lebens im Licht Gottes. Aber hier geht es um das Endgericht nach dem tausendjährigen Reich. Himmel und Erde werden dann aufgelöst werden, wie das in 2. Petrus 3 beschrieben wird. Und hier heißt es, die Erde entfloh und der Himmel. Und keine Stätte wurde für sie gefunden. Das ist der Moment von 2. Petrus 3, wenn die Elemente aufgelöst werden im Brande. Und die Elemente, heißt es auch, zerschmelzen werden. Also Kernfusion und Kernspaltung wird da vorgestellt. Und das ganze Weltall wird aufgelöst. Und da wird also klar, dieser weiße Thron, der steht dann nicht auf der Erde. Die Erde entflieht. Und trotzdem gibt es einen Ort, wo dieser Thron da steht. Und alle Toten, angefangen von Kain, durch die ganze Geschichte hindurch, alle, die nicht Frieden mit Gott in ihrem Leben angenommen haben, werden dort stehen. Und in diesem Endgericht, das sehen wir eben aus den anderen Stellen, die wir angeschaut haben, werden die Gläubigen als Belastungszeugen auftreten. Und eben, da wird eine Generation, ganz andere Generation aus der Geschichte, dort werden sie alle zusammengeführt werden. Wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschen haben je gelebt, seit den ersten Menschen. Und wenn man das so mathematisch mit Bevölkerungswachstumsformeln berechnet, dann muss man sagen, im biblischen Zeitrahmen ist klar, dass eigentlich in der modernen Zeit ein ganz bedeutender Teil der Menschheit, die je gelebt hat, in der heutigen Zeit lebt. Mit diesen über 8 Milliarden heute. Aber eben alle Generationen werden dort sich treffen und werden da als Belastungszeugen auftreten, der unter ganz erbärmlichen Bedingungen ist zur Bekehrung gekommen. Und die hätten eine so große Gelegenheit gehabt, nicht. Und das wird eben zur Belastung werden. Ja, Philipp?
Es ist dann so, dass wir auch Vergangene auch sagen, ja, der hat mich jetzt, also, dass wir jetzt genau die, die den Messias hat verworfen und sagen, ja, die hatten den Messias und wir haben ihn nicht gesehen, aber haben trotzdem geglaubt, werden wir auch so eine Aussage geben.
Ja, also eben, wir werden da zu tun haben mit verschiedenen Generationen, wie du das sagst, und das wird ja hier direkt gesagt. Also die Königin von Jemen, von Sheba, die wird auftreten und die Generation zur Zeit der Evangelien verurteilen. Also das sind wirklich in der Geschichte ganz unterschiedliche Generationen. Und da sehen wir, dass wir genau in dieser Zeit leben. Das hat Gott so gewollt. Und er hätte uns auch in irgendeiner anderen Zeit auf die Welt kommen lassen. Aber einmal werden die verschiedenen Generationen sich begegnen. Die ganze Menschheit wird da versammelt sein. Und das hat also etwas ganz, ganz Dramatisches an sich. Und ja, da wird eben einer sagen können, der unter schlechten Umständen zum Glauben kommt, warum sind die, die so viele Chancen gehabt hätten, nicht zum Glauben gekommen? Und das ist auch sehr ernst, gerade für Kinder, die in einer christlichen Familie aufgewachsen sind und das Heil nicht in Anspruch genommen haben. Die werden auf ganz besondere Weise dann natürlich belastet werden durch solche, die fast nichts wussten und trotzdem das Wenige war für sie Anlass eben zur Bekehrung. Ja, gibt es dazu noch eine Frage?
Kann man sagen, dass die Königin von Sheba gläubig war einmal und vielleicht zum Glauben kam, als sie vor Salomo stand?
Also, die Frage, ob die Königin von Sheba eben sich bekehrt hat, ist eine sehr gute Frage. Aber es ist so, dass auch da ist die Bibel nur ein knapper Bericht. Und zeigt einfach, wie diese Frau gekommen ist. Das Ganze wird in wenigen Versen beschrieben. Heutige Schreiber würden auch da wieder ein Buch mit 500 Seiten und einen Bestseller draus machen oder so, ja. Aber die Bibel ganz, ganz knapp. Und es wird einfach gezeigt, dass diese Frau überwältigt war von der Weisheit Salomos aus der Bibel. Und sie war überwältigt von der Herrlichkeit Gottes in Jerusalem. Sie hat ja auch dort auf dem Salomo-Tempel die Schechina gesehen. Also diese lichte Wolke am Tag und Feuersäule des Nachts. Und diese wenigen Striche, die da in der Zeichnung im übertragenen Sinn gesagt, hier in der Bibel aufgeschrieben sind, die machen deutlich, diese Frau geriet ja außer sich vor Staunen. Und das ist ein Hinweis darauf, dass sie wirklich den wahren Gott erkannt hatte. Und das ist ja auch der Punkt gewesen im Alten Testament. Gott hat gewohnt im Tempel in Jerusalem. Und wenn Gott an einem bestimmten Ort wohnt, Gott ist ja allgegenwärtig, aber wenn er an einem bestimmten Ort wohnt, heißt das, dass dort Gott auf besondere Weise zu erkennen ist. Und darum war es im Alten Testament so, Gott ruft den Völkern, kommt her! Und da ist eine Königin von Sheba gekommen, da ist ein Äthiopier gekommen aus das Gebiet Sudan, der Finanzminister der Kandaze aus Sudan nach Jerusalem, Apostelgeschichte 8. Menschen kommen nach Jerusalem, der Ruf ist, kommt her! Und mit dem, dass dann der Herr Jesus sein Werk am Kreuz vollendet hat und auferstanden ist, sagt er den Jüngern, geht. Ja, also die Mission im Alten Testament ist stark geprägt durch das kommt. Also das ist die zentripetale Mission. Die zentripetale Kraft ist ja die Kraft, die wirkt nach dem Zentrum hin. Ja, und die Mission seit der Auferstehung des Herrn Jesus ist geprägt von zentrifugal. Ja, die Zentrifugalkräfte, mit denen bezeichnet man diese, in der Physik zwar Scheinkräfte, die nach außen wirken, ja, weg vom Zentrum. Das ist die zentrifugale Mission. Wir gehen hinaus zu allen Nationen, um das Evangelium zu bringen. Und damals mussten sie nach Jerusalem kommen. Und dort war der Ort, wo man Gott speziell erkennen konnte. Und das der langen Rede kurzer Sinn. Eben diese Königin kam nach Jerusalem und dort erkannte sie den wahren Gott. Und das ist ein Hinweis, dass sie eine wahre Gläubige geworden ist. So wie diese Männer von Ninive, alle, die damals echt Buße getan hatten, wurden gerettet. Bruno, wolltest du noch was sagen?
Ja, hast du eine Schätzung, wie viele Menschen in etwa gelebt haben seit der Schöpfung?
Ja, ich bin da sehr, sehr vorsichtig, weil es ist noch so, dass man natürlich die Zuwachsrate vor der Sintflut nur hypothetisch schätzen kann. Aber eben, es ist im Bereich von vielen Milliarden, aber so, dass diese 8 Milliarden einen bedeutenden Anteil machen von allen, die je gelebt haben. Ja, so könnte man das sehr vorsichtig formulieren. Aber es gibt doch eine gewisse Größenordnung, die zeigt, das ist ganz erstaunlich, dass in dieser Zeit, wo das Evangelium so einfach bis an die Enden der Erde gebracht werden kann, mit Radio, mit Fernsehen, mit Internet und all die auch wirklich physisch gegangen sind. Und alle Nationen werden heute ständig mit dem Evangelium bedient. Ausgerechnet in der Zeit, in der es noch nie so viele Menschen gleichzeitig gab auf dem Planeten, verglichen mit der Vergangenheit. Gut, auch da wieder mit Vorsicht. Wir wissen nicht, wie viele vor der Sintflut gelebt haben. Da könnte die Zahl auch erstaunlich hoch gewesen sein. Aber mindestens ab der Sintflut, ja. Noch etwas? Ja, ah ja, da. Ja, ganz genau, sehr, sehr gut argumentiert. Eben, die Königin von Sheba muss also eine wahre Gläubige geworden sein, denn sie verurteilt ja die, die nicht geglaubt haben. Und hätte sie sich nicht bekehrt, wäre sie nicht wirklich sehr überzeugend als Belastungszeugin. Ganz genau. Und eben auch diese Männer von Ninive, die der Herr erwähnt, das waren solche, die wirklich echt Buße getan hatten. Ja, nächstes Mal geht es dann weiter mit dieser Geschichte von dem unreinen Geist, der mit 7 schlimmeren unreinen Geistern zurückkehrt. Und das hat eine ganz interessante Bedeutung für die Geschichte Israels bis in die Zukunft. Das schauen wir uns dann nächstes Mal genauer an.